Im 21. Jahrhundert sollten die letzten weißen Flecken auf der Landkarte doch langsam mal verschwunden sein. Zumindest in Mitteleuropa, wo man jede Landstraße, jeden Kreisverkehr und jeden Feldweg auf dem Handy heranzoomen kann, um zu sehen, wo es lang geht. Karten, einst Herrschaftsinstrument der Mächtigen und gut gehütete Geheimpapiere, sind heute für jedermann zu haben. Online, jederzeit und überall. Aber diese Demokratisierung der Kartografie hat einen Haken. Ich weiß nur deshalb, wo ich bin, weil mein Telefon es weiß und meine Position an den Internetanbieter sendet. So halten Firmen wie Google ihre digitalen Karten aktuell. Mit dem Handy in der Hosentasche ist jeder ein kleiner Humboldt, schreibt der amerikanische Technikjournalist Hiawatha Bray. Aber die unfreiwilligen Entdecker sind sich dessen nicht bewusst und statt Moskitos oder Krokodilen drohen ihnen neue Gefahren.
Wir Gelegenheitskartografen setzen nicht unser Leben aufs Spiel. Stattdessen riskieren wir, unsere Privatsphäre zu verlieren.
Während ich die Straßenkarte auf meinem Smartphone lese, liest die Karte mich, schreibt Hiawatha Bray. Die Bewegungsprofile verraten markante Details über uns.
Politische und religiöse Überzeugungen, verdächtige Freundschaften, schlechte Gewohnheiten.
Weil sie sich nicht damit abfinden wollten, dass wenige große Konzerne kartografische Informationen horten, ihre Nutzer ausspionieren und durch ihre Lizenzbedingungen darüber bestimmen, wie unser Bild der Welt im Internet aussieht, gründeten Programmierer und Hobbygeografen im Jahr 2004 das Projekt OpenStreetMap. Ein Netzwerk von Freiwilligen, die Geodaten sammeln und unter einer Creative Commons Lizenz kostenlos zur Verfügung stellen.
Das waren meistens irgendwelche technikverliebten Leute, die halt schon früh mit GPS-Geräten rumgespielt haben und gesagt haben, super, da kann ich aufzeichnen, wo ich bin. Und dann eben die Möglichkeit, das alles zu sammeln und hochzuladen und daran zu arbeiten. Das sind Leute, die oft keine formale Geografie- oder Kartografie-Ausbildung haben, also da laienhaft rangehen.
Laienhaft, aber leidenschaftlich nahmen die Unterstützer ein Vorhaben in Angriff, das auf den ersten Blick wahnwitzig wirkt. Ging es doch darum, ein größtenteils bekanntes Gelände ein weiteres Mal zu vermessen und die Welt quasi noch einmal abzuzeichnen, damit sie wieder allen gehört. Eine Art digitale Bodenreform. Darin steckt nach wie vor eine Menge Handarbeit, erklärt der Karlsruher Softwareentwickler Frederik Ramm vom Verein Foskis, der deutschen Anlaufstelle von OpenStreetMap. Denn für die Hobbykartografen gibt es viele Fragen, die sich wirklich nur vor Ort beantworten lassen.
Ist das eine Einbahnstraße? Wie heißt die Straße? Hier ist ein Laden. Wie heißt der Laden? Ist der Rollstuhl gerecht? Hier ist eine öffentliche Toilette und, und.
OpenStreetMap, kurz OSM, ist dort stark, wo es um Karten für spezielle Interessen geht. Niemand zeichnet so gute Fahrradkarten wie ein Ortskundiger, der die eigene Nachbarschaft ins Netz stellt. Andere Karten zeigen Rollstuhlfahrern barrierefreie Wege oder helfen Flüchtlingen in einer fremden Stadt, die wichtigsten Anlaufstellen zu finden. Und OSM wird auch bei humanitären Aktionen eingesetzt.
Das hat groß angefangen mit der Katastrophe in Haiti, wo innerhalb weniger Tage die OpenStreetMapper ganz massiv von aktuellen Luftbildern, die dann zur Verfügung gestellt wurden, die Details vor Ort nach dem Erdbeben abgezeichnet haben. Da konnte man dann sogar Flüchtlingscamps, die da spontan entstanden waren, erkennen. Und das hat den Hilfsorganisationen dann schon geholfen, vielleicht den Weg zu finden zum nächstgelegenen Camp und solche Sachen.
Inzwischen gibt es ein humanitäres OpenStreetMap-Team, das auch vorbeugend Aufrufe startet, zum Beispiel um eine Region mit bekanntem Überflutungsrisiko zu kartieren. Eine ähnliche Initiative ist die Plattform Ushahidi. Gegründet wurde sie 2008 von Programmierern in Kenia, um die politischen Unruhen und Gewaltausbrüche bei den dortigen Wahlen auf einer Karte publik zu machen. Seitdem ist Ushahidi weltweit eingesetzt worden, um Hilfseinsätze zu koordinieren, nach dem Tsunami in Fukushima, bei Überflutungen in Australien und den USA und Waldbränden in Russland. Karten, die online durch freie Initiativen erstellt werden, können auf Veränderungen besonders schnell und flexibel reagieren, sagt der Wiener Publizist und Raumforscher Christian Reder.
Der damals natürlich sehr vom Militär und von wirtschaftlicher Expansion und Kolonialzeit beeinflusste Kartografiesektor, der ist in meinen Augen alarmt und sehr stark auf diese privaten sozialen Netzwerke übergegangen, wo von Fahrradkarten bis Emotionskarten bis Menschenrechts- und Frauenrechtskarten eigene Initiativen gesetzt werden.
Besonders überzeugend findet Reda eine Initiative aus New York. Sie hat die Standorte von Überwachungskameras in eine Karte eingetragen und die Routen ermittelt, auf denen man noch durch Manhattan gehen kann, ohne gefilmt zu werden.
sowas erwärmt mein Herz. Das ist sehr viel Arbeit, das müssen also ganz große Gruppen abschreiten und abmessen und die Blickwinkel der Überwachungskameras vom Kaufhaus bis zur Verkehrsampeln abchecken, um dann sozusagen die letzten unbeobachtbaren Wege durch eine Großstadt bewusst zu machen.
Wo es noch weiße Flecken auf der Landkarte gibt, entdeckt man oft erst, wenn man selbst Karten zeichnet. Und manchmal entdeckt man sie gleich in der Nachbarschaft, sagt Frederik Ramm.
Hier in Karlsruhe gibt es irgendwo noch eine Kaserne der Bundeswehr. Und da kann ich natürlich die einzelnen Gebäude erkennen und kann die einzeichnen vom Luftbild. Und es ist nicht ganz klar. Es gibt bei uns Paragraphen, die sagen, wer Informationen verbreitet, die die Sicherheit der Bundeswehr gefährden, der kann bestraft werden. Weiß ich das, ob meine Daten, die ich da vom Luftbild einzeichne, ob das dann vielleicht doch irgendjemand benutzt, um die Sicherheit zu gefährden?
Anders als in China oder Saudi-Arabien müssen Hobbykartografen in Deutschland nicht befürchten, gleich ins Gefängnis zu kommen, wenn sie mit einem GPS-Gerät herumlaufen und eigene Karten publizieren. Aber wer die ganze Welt auf eine Karte bringen will, kann auch zu Hause am Schreibtisch auf einmal in die große Politik geraten. Zum Beispiel an den Paracel-Inseln im südchinesischen Meer. China kontrolliert das Gebiet, Vietnam und Taiwan erheben ebenfalls Ansprüche darauf. Bei OSM sind die Inseln chinesisch. In solchen Fällen gilt die On-the-Ground-Rule, erklärt Frederik Ramm. Entscheidend ist, was ein Beobachter vor Ort sehen würde.
Und wenn wir sehen, dann sieht er chinesische Truppen, dann zeichnen wir das auch als chinesisches Gebiet ein, so schmerzhaft das manchmal ist. Mit der Krim hatten wir die gleiche Situation. So unrechtmäßig das vielleicht sein mag, aber wenn das eben von den Russen kontrolliert wird, wir wollen ja nicht irgendwie eine politische, theoretische vielleicht Realität abbilden, sondern wir wollen sagen, hey, wenn du in diese Region gehst, dann solltest du besser einen russischen Pass haben oder zumindest wissen, dass du da in ein Gebiet gehst, das von Russland kontrolliert ist. Und deswegen zeichnet man das dann auch so ein.